Es ist Anfang März, früher Montagmorgen. Robin trägt bereits Trainingsklamotten. Gestern gab es mit dem AC Florenz eine knappe Niederlage gegen Neapel. Es sind fordernde Wochen, 5 Spiele in 17 Tagen. Und trotzdem finden wir endlich die Zeit, über unseren Podcast zu sprechen.
Das ist Wie geht's?
Und damit herzlich willkommen zu Wie geht's mit Robin Gosens und mit mir Nils Stratmann. Ich freue mich total, dass ich mit Robin diesen Podcast machen darf. Wir werden in den nächsten Wochen gemeinsam mit euch verschiedene Menschen des öffentlichen Lebens, Sportler, Sportlerinnen, SchauspielerInnen, MusikerInnen kennenlernen und werden mit ihnen genau über diese Frage sprechen. Wie geht's? Aber nicht einfach nur, hey, was ist los? Sondern wirklich, wie geht es dir? Was bist du für ein Mensch? Wie bist du geworden, wer du bist? Welche Höhen, welche Tiefen hattest du? Und was hat dir möglicherweise geholfen, diese Tiefen zu überwinden oder, wenn du sie nicht überwinden konntest, damit leben zu können? Das ist so das ganz große Thema des Podcastes. Diese Folge heute ist dafür da, dass wir euch so einen kleinen Beipackzettel geben und eben erklären, warum wir das Ganze eigentlich machen. Bevor wir aber dazu kommen, wie immer in diesem Podcast, an dich die Frage, Robin, zuerst. Wie geht's?
Lieber Nils, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammensitzen und heute in dieser Folge erklären dürfen, warum wir das Ganze hier starten. Mir geht's erstmal soweit okay. Nicht gut, nicht schlecht, nur okay. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir erstens gestern verloren haben und wenn man verliert, dann fühlt man sich immer nicht ganz so gut. Hinzu kommt eine sehr durchwachsene Nacht. Wir waren sehr spät zu Hause und auch unser Kleinster hatte nicht ganz so viel Lust zu schlafen die letzte Nacht. Dementsprechend kommt das auch noch dazu, führt in Summe dazu, dass es mir, würde ich sagen, okay geht. Wie geht's dir denn, lieber Nils?
Tatsächlich kann ich genau da ganz gut anschließen. Ich bin heute Nacht irgendwann aufgewacht, 20 nach 5, bin auf Toilette gegangen und auf dem Rückweg habe ich gesehen, dass im Kinderzimmer Licht an ist und da lag mein Sohn im Bett und hat um 20 nach 5 gelesen. Auch dieses Konzept von Schlaf, dass das nicht geil ist, das ist irgendwie bei ihm viel zu früh, dass er sich denkt, nee, ich will nicht schlafen, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Der hat sich auch schon nachts einen Wecker gestellt, um nachts heimlich Schokolade zu klauen.
Wow.
Wow. Also eigentlich sowas, was man eher denkt, okay, das macht so ein 17-Jähriger, wenn er dann irgendwo im Schullandheim ist oder so und dann nicht mit Schokolade, sondern mit anderen Sachen. Aber wir arbeiten dran. Wir machen jetzt diese Folge und danach lege ich mich direkt wieder schlafen.
Gut.
Das ist natürlich auch ein Thema, was tatsächlich, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber das kann auf jeden Fall nochmal ein Thema sein. Thema Schlaf. Was das eigentlich für eine Relevanz hat für die Gesundheit, für die mentale Gesundheit. Ich merke das bei mir sofort. Ich komme so 3-4 Tage mit 6 Stunden aus und danach werde ich einfach ein böser Mensch. Mhm. Ich werde super grumpy.
Ja, da kann ich absolut relaten. Also mal abgesehen davon, dass es halt auch für meinen Beruf relativ essentiell ist, wie gut ich schlafe, weil es halt auch viel mit Erholung dann zu tun hat, ist es einfach auch so, dass es total viel mit dem Gemütszustand macht. Und wenn man halt dauerhaft wirklich einen schlechten Schlafrhythmus hat, beziehungsweise einfach nicht auf seine Stunden Schlaf kommt, dann wirkt sich das sehr nachweislich auf die psychische Gesundheit aus und dementsprechend an der Stelle auf jeden Fall schon mal den Tipp an alle da draußen, schlaft genug, denn es wirkt sich wirklich langfristig auf eure Gesundheit sehr positiv aus.
Aber hast du da eine Routine, beziehungsweise habt ihr da mal Hilfe vom Verein gehabt, irgendwelche Vorträge oder irgendwas?
Total viele tatsächlich, aber vor allem im Kreise der Nationalmannschaft. Hier in Italien ist es jetzt nicht so ein Riesenthema, dass man da wirklich so Workshops zu hat. Aber im Kreise der Nationalmannschaft, gerade auch im Hinblick auf die EM und mit den ganzen Spielen, haben wir da relativ viele Vorträge tatsächlich gehabt, hatten auch die Möglichkeit, immer wieder zu einer Schlafexpertin zu gehen, die einem dann so ein bisschen erzählt hat, was wichtig ist. Beispielsweise, also ein paar Beispiele jetzt einfach mal so, immer zur selben Uhrzeit schlafen gehen, immer auf seine mindestens 8 Stunden kommen. Ich weiß, es ist jetzt für viele da draußen ein absolutes Luxus, gut 8 Stunden Schlaf am Stück, aber im Bestfall sollte es halt so sein. Dann eine warme Dusche auch noch vorm Schlafen gehen, wurde mir damals empfohlen, weiß ich noch. Einfach damit man den Körper so ein bisschen darauf vorbereitet und dafür sorgt, dass das Melatonin so ein bisschen angekuppelt wird und ausgeschüttet wird. Also all das schon, um eben den Schlafrhythmus zu optimieren. Und das ein paar Sachen davon habe ich dann tatsächlich auch implementiert in meinen Alltag und muss sagen, ohne Schlaf ist dann schon auf Dauer echt einfach schwierig, ne? Da können alle Eltern, glaube ich, relaten.
Aber dann sag doch mal Tacheles, damit, also das soll jetzt nicht für alle gelten, aber bei dir, wenn bei dir der Kopf sich dreht, keine Ahnung, Scheißspiel gehabt oder Ende der Saison, du hast die letzten Spiele nicht performt, musst gucken, wie geht's in der nächsten Saison weiter. Wie schaltest du den Kopf aus? Wie kriegst du das hin? Entweder abends einzuschlafen oder wenn du nachts aufwachst und die Gedanken kreisen, das hast du ja auch.
Das habe ich auch und ich muss jetzt alle leider da draußen enttäuschen, weil so einen richtigen Way to go habe ich da gar nicht. Ich erwische mich leider sehr, sehr oft dabei, wie auch ich nachts lange wach liege, die Gedanken kreisen lassen. Und ich glaube, mein Rat dazu ist auch einfach, dass man manchmal auch diese Situation akzeptieren muss. Ich glaube, wenn man sich dann verrückt macht und immer wieder sich im Kreis dreht und versucht halt bewusst diese Gedanken auszuschalten, dann kommt man nicht unbedingt weiter. Und ich habe irgendwann gelernt, dass ich einfach eine Akzeptanz dagegenüber oder dem gegenüber entwickle und versuche halt diese Gedanken dann zuzulassen und über dieses Gedankenkarussell dann trotzdem irgendwie meine Stunden Schlaf zu bekommen, weil ich glaube, wenn man dann so versucht, rebellisch dagegen anzukämpfen, dann wird es eher noch schlimmer.
Bevor jetzt irgendwelche Leute hier in unserem Smalltalk anfangen zu schlafen, lass uns doch mal beschreiben, wie wir zu diesem Podcast gekommen sind. Ich meine, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ganz ursprünglich haben wir mal beim DFB zusammen ein Interview-Podcast, da warst du mein Gast. Und dann habe ich eine längere Reportage gemacht, da habe ich dich in Bergamo besucht. Und wir hatten einige lange Autofahrten zusammen und haben gleich gemerkt, okay, wir verstehen uns auch über das Interview hinaus. Ich glaube, es war eins der Interviews, die ich am meisten schneiden musste, weil so viel Zeug drin war, was mich einfach interessiert hat, was dich einfach interessiert hat, was aber für den Podcast dann am Ende nicht relevant war. Und von daher wusste ich, wie du tickst. Und dann gab es in meinem Leben eine Situation, ich habe einen guten Freund, du kennst ihn auch, ist ein gemeinsamer Freund im Grunde, ein Fußballer, der in sehr kurzer Zeit seine beiden Elternteile verloren hat. Und der Verein, bei dem er gespielt hat, der hat sich schon große Mühe gegeben, ihn zu helfen und ihn zu unterstützen und hat ihm viele Freiräume gegeben. Und ich habe ihn und seine Familie damals begleitet, habe auch das Begräbnis seines Vaters gestaltet. Und das Krasse war aber trotz aller Hilfe und aller Offenheit, die angeboten wurde, war eigentlich das Hauptproblem nicht, okay, wie gehen wir mit der Trauer und so weiter um, sondern wie kriegen wir dieses Begräbnis in den Spielplan rein? Und das war natürlich, also da war nichts von irgendeiner Trauerbewältigung oder irgendwas. Und es ging dann weiter mit der Saison und er hatte immer wieder Verletzungen, immer wieder hier Rücken oder Knie oder Hüfte, alles hat zugemacht. Ein Jahr lang immer wieder angeschlagen gewesen, sodass es schon so ging, okay, alter Mann, wir gehen jetzt in Richtung Karriereende. Bis er nach einem Jahr so eine ganzheitliche Therapie gemacht hat, unter anderem auch mit Gesprächstherapie. Und 2 Wochen später hat er keine körperlichen Beschwerden mehr gehabt, weil die Blockade im Kopf gelöst wurde und damit auch der Körper wieder freier atmen und arbeiten konnte. Und das war der Moment, ich glaube 3-4 Tage später habe ich dir eine Nachricht geschrieben, kurz darauf haben wir telefoniert und haben gesagt, ey, wir müssen einen Podcast dazu machen. Wir müssen dieses Thema mit Schwächen, ich will es noch nicht mal Schwächen nennen, sondern wir müssen dieses Thema mit Gefühlen umzugehen und offen über Gefühle zu sprechen und offen über schwere Zeiten zu sprechen. Wir müssen das irgendwie relevanter machen. Im Fußball, aber grundsätzlich in der Gesellschaft. Und ich wusste schon, dass das ein Thema für dich ist, aber am Telefon war wirklich aus der Pistole geschossen. Ja, machen wir. Warum?
Ja, erstmal glaube ich, ist es für so einen Podcast wichtig, dass man eine sehr intime, persönliche Ebene hat. Die hatten wir, glaube ich, vom ersten Moment an. Ich glaube, es gibt immer so einige wenige Personen, mit denen spricht man. Und ich glaube, dann hat man halt so eine Basis. Und die war bei uns, glaube ich, durch diese Reportage, die wir zusammen gemacht haben, total gegeben. Wir haben auch damals schon sehr viel über Psyche geredet und die verschiedenen Zugänge dazu. Und deswegen wusste ich erstmal, dass dieser Punkt schon gegeben war. Hinzu kommt natürlich, dass ich durch meinen Background als Psychologiestudent damals noch natürlich generell sehr interessiert an dem Thema war und mich auch schon sehr mit dieser Materie auseinandergesetzt habe. Und ich halt einfach auch während meiner Karriere gemerkt habe, dass es auch nicht nur ein berufsspezifisches Thema in meinem Berufsfeld ist, sondern dass es halt auch im privaten Leben vieler Menschen mittlerweile und auch im Berufsalltag vieler Menschen einfach eine riesengroße Rolle spielt. Ne? Die psychosomatischen Probleme, die nehmen immer mehr zu. Wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft, wo es darauf ankommt zu performen und zu funktionieren, wo es einem nicht so wirklich gestattet wird, halt, dass es einem auch mal schlecht geht. Und parallel dazu nimmt aber die Wichtigkeit dieses Themas nicht zu. Und das hat mich schon sehr, sehr lange belastet und treibt mich schon sehr lange rum. Und deswegen war diese Idee, die dann aufkam, die du dann vorgestellt hast, eigentlich für mich so, kam zur richtigen Zeit, weil ich dachte, genau jetzt muss es eigentlich passieren, weil wir müssen jetzt endlich irgendwie für eine Umkehr sorgen und müssen dafür sorgen, dass es halt ja eine größere Aufmerksamkeit gegenüber mentaler Probleme gibt, weil nur so können wir halt langfristig auch funktionieren als Gesellschaft.
Ja, und vielleicht sogar noch nicht mal Aufmerksamkeit, sondern eine größere Ernsthaftigkeit. Ich habe schon das Gefühl, dass gerade in den letzten 3-4 Jahren dieses Thema mentale Gesundheit präsent ist, aber eher als so eine Art Lifestyle. Und dass so ein bisschen verkannt wird, dass es eben, also wenn es mentale Gesundheit gibt, gibt es auch mentale Krankheiten. Und mentale Krankheiten muss man behandeln und da muss man mit umgehen. Und da gibt es verschiedene Werkzeuge für. Es müssen aber auch nicht immer Krankheiten sein, sondern es können einfach auch sehr, sehr schwere Zeiten sein. Und hier in diesem Podcast werden wir mit Personen des öffentlichen Lebens sprechen. Wir wissen natürlich, dass nicht nur Personen des öffentlichen Lebens Probleme haben. Und wir wissen vor allen Dingen, dass das häufig privilegiert ist und dass es da häufig leichter ist, Zugänge zu kriegen, zu Hilfen. Aber was wir machen wollen und was wir zeigen wollen, ist eben, dass tatsächlich alle Menschen diese Probleme haben. Auch die, die vermeintlich immer nur schön sind, immer nur an den schönen Orten sind, das ganz große Geld haben und denen es immer gut geht, die 1000 Fans haben. Auch die haben Schwierigkeiten und so wie ihr als Fußballer und auch unsere Gäste in ihren verschiedenen Professionen Vorbilder sind, so wollen wir auch da Vorbilder sein, uns zu öffnen. Wir wollen auch mit dir gleich noch über ein, zwei Situationen in deinem Leben sprechen. Vielleicht vorher aber nochmal, du hast es ja schon gesagt, du hast Psychologie studiert. Woher kommt denn diese Affinität dazu? Wann hast du für dich entschieden, dieses Studium neben dem Fußball aufzunehmen und warum?
Also generell ist es schon so, dass mich Menschen schon ganz, ganz lange Zeit faszinieren. Also ich habe einfach ein sehr großes Interesse schon immer gehabt an Menschen generell, auch an Dialogen mit Menschen. Ich war immer ein Mensch, der sich sehr, sehr interessiert hat, auch ja einfach für mein Gegenüber. Und dann gab es eigentlich, glaube ich, der entscheidende Auslöser war der, dass ich in meinem ersten Jahr in Bergamo tatsächlich selbst auch große Probleme hatte mit meiner eigenen mentalen Gesundheit. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es wirklich eine mentale Problematik war, eine mentale Blockade in dem Fall war. Aber trotzdem war es schon so, dass ich halt das Gefühl hatte, es ist jetzt nicht einfach irgendeine Krankheit, weil ich glaube, viele Menschen machen den Fehler, dass man halt mentale Probleme irgendwie nicht ernst nimmt, wie du gerade sagst, weil es oft halt immer um diesen klassischen Krankheitsbegriff geht, ne? Und
Depression oder gar nichts.
Genau. Quasi. Ne? Und wenn man halt davon ausgeht, dass es immer nur direkt eine riesengroße Depression ist oder eine Panikstörung oder eine Angststörung ist, dann kommt man halt oft zu dem Entschluss, ja, mir geht's ja doch gar nicht so schlecht. Aber eine mentale Problematik kann halt eben wie in meinem Fall auch eine mentale Blockade sein. Und ich habe in der Zeit halt eben gelernt, dass es mir total hilft, wenn ich mich einer objektiven Instanz gegenüber öffne. Das war damals ein Mental Coach, der mir halt geholfen hat, gewisse Techniken zu entwickeln, womit ich halt diese Blockaden lösen kann. Und das gleichzeitig hat dazu geführt, dass mein Interesse in Psychologie und in die eigene Psyche, aber auch generell die Psyche, noch mehr angewachsen ist. Und hat dann dafür gesorgt, dass ich mich halt zum Studium angemeldet habe. Und ich habe es bis heute tatsächlich keine einzige Sekunde bereut.
Das stimmt nicht.
Das stimmt tatsächlich nicht, ja. Das ist eine glatte Lüge. Gut, dass du mich drauf ansprichst. Ich habe es sehr, sehr oft verflucht, vor allem in der Zeit, als es um Statistik und Stochastik ging. Aber sagen wir so, jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, es gemacht zu haben. Das trifft es vielleicht
so
besser.
So, aber ich fände gut, wenn wir nochmal vielleicht ein bisschen präziser nennen können, was da eigentlich los bei dir war. Also du sprichst von einer mentalen Blockade. Ich persönlich kann mir darunter jetzt erstmal nichts vorstellen. Wie hat sich das geäußert und was war ein Weg für dich, da rauszufinden?
Ja, ich glaube, du hast es ja gerade am Beispiel unseres gemeinsamen Kumpels angesprochen, der natürlich auch große Verluste zu verarbeiten hatte. Und diese psychosomatischen Beschwerden, beziehungsweise in dem Fall psychischen Beschwerden, die wirken sich einfach auf den Körper aus. Das heißt also, wenn der Geist blockiert ist, wirkt sich das immer auch auf die Physis aus, auf den Körper aus. Und das war bei mir relativ ähnlich, dadurch, dass ich mir so viele Gedanken gemacht habe und man muss halt dazu sagen, ich war zum ersten Mal im Ausland, konnte die Sprache nicht, habe ja wirklich wenig Mitspieler gehabt, mit denen ich mich verstanden habe. Das heißt also, all die ganzen Probleme, die ich hatte, musste ich mit mir selbst ausmachen, weil auch meine damalige Freundin, also Rabea, noch nicht mit mir in Italien war. Und dementsprechend hatte ich kein Ventil, habe alles in mich selbst reingefressen, habe nicht gespielt, war nicht wichtig für die Mannschaft. Und diese kleinen Mini-Blockaden im Kopf haben halt dazu geführt einfach, dass ich auf dem Platz verkrampft war. Ich war nicht mehr frei, ich konnte nicht mehr das machen, was mich eigentlich in Holland ausgezeichnet hat und dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt diesen Transfer machen konnte. Und dementsprechend habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt, es kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt auf einmal nicht mehr Fußball spielen kann. Also ich bin dann wirklich an diesen Punkt gekommen, bist du einfach nicht mehr so gut oder was ist jetzt hier passiert seit dem Wechsel? Und ich wusste aber, das kann es nicht sein, weil ich wusste, dass ich Qualitäten habe und ich wusste, dass ich zu Recht da bin, wo ich gerade bin. Nur ich musste halt diese mentalen Blockaden angehen und habe mir dann dementsprechend diese Hilfe gesucht, die die rückblickend betrachtet wirklich Gold wert war und so ein bisschen auch der Startschuss dann war für das, was dann so sportlich noch alles folgen sollte.
Und wenn du jetzt sagst, du hast gewisse Werkzeuge an die Hand gekriegt, war das dann letztendlich erstmal nur drüber zu sprechen und drauf zu kommen, was eigentlich das Problem ist? Oder hattest du dann so einen Ansatz, irgendwelche Mantras zu haben, irgendwelche Rituale zu haben? Wie bist du damit umgegangen?
Letzten Endes ging es erstmal ganz klassisch damit los, dass mir diese Person erzählt hat, was überhaupt in der Psyche so ein bisschen abgeht und was überhaupt so eine mentale Blockade ist und was mentale Probleme sind. Weil ich glaube, viele Menschen da draußen gehen davon aus, dass man entweder krank ist oder man ist nicht krank. Das heißt also, es ist ja dieses klassische Alles-oder-Nichts-Prinzip, aber dass es halt mehrere Dimensionen gibt, dass es halt soziologische Problematiken gibt, dass es psychische Problematiken gibt und halt eben körperliche Problematiken gibt, dass es also diese unterschiedlichen Symptome und Dimensionen gibt, die dazu führen können, dass man sich eben schlecht fühlt. Das wusste ich halt gar nicht. Ich dachte mir ja, okay, ich bin ja körperlich fit, ich kann ja alles machen, ich kann meinem Training nachgehen, also kann ich ja nicht krank sein. So, das war mein Gedankengut. Und dadurch, dass ich diese Gespräche erstmal hatte und mir aufgezeigt wurde, dass es eben mehrere Dimensionen von krank und nicht krank gibt und dass es halt auch kein fixer Zustand ist, sondern dass es halt immer so eine Art Balanceakt ist, der sich auch relativ schnell verändern kann und der halt auch, und da können wir gleich gerne auch nochmal drüber reden, der auch sehr stark davon abhängt, welche Ressourcen und welche Schutzfaktoren man in sich trägt. Das hat mir total die Augen geöffnet, weil als ich dann nämlich darüber geredet habe, was sind denn meine Schutzfaktoren und was sind meine Ressourcen, um diese Alltagsproblematiken, die ich da in Italien hatte, zu bekämpfen, muss ich halt feststellen, dass viele davon nicht mehr da waren. Ich hatte keine Familie, ich hatte keine Freundin in dem Fall, also natürlich hatte ich die, aber die war nicht da. Ich hatte eine Ungewissheit dadurch, dass ich die Sprache nicht konnte. Es gab unglaublich viele Ressourcen, die durch mein gewohntes Umfeld, das ich in Deutschland und Holland hatte, eben weggefallen sind. Und dadurch hatte ich wahrscheinlich einfach nicht diese mentale Stärke, um die Alltagsbelastung, die ich da hatte und dem Druck, den ich hatte als neuer Spieler, um die bewältigen zu können. Und in den Gesprächen mit dem Mental Coach ist mir dann halt aufgefallen, ey, ich muss da wirklich dran arbeiten, jetzt neue Schutzfaktoren aufzubauen, um eben dann diese Blockaden und diese Ängste und dieses Druckempfinden, was ich entwickelt hatte, um dem entgegenzuwirken.
Das finde ich ein schönes Bild. Also diese mentale Resilienz oder wenn man so will, die mentale Widerstandsfähigkeit ist so eine Art Batterie. Und du kannst natürlich auf der einen Seite daran arbeiten, eine sehr große Batterie zu haben. Auf der anderen Seite, und dann ist es eher ein Akku, besteht diese mentale Resilienz nicht nur aus dir, sondern sie wird auch geladen aus Umweltfaktoren, aus Familie, wie du es gerade benannt hast, aus Freunden. Das ist wahnsinnig relevant. Und dann sind wir natürlich auch wieder beim Thema drüber sprechen. Wenn du das Gefühl hast, okay, dein Akku läuft leer, dann musst du dich öffnen, damit Menschen dir helfen können und dir Kraft geben können.
Absolut, absolut. Und auch bei mir war es halt damals wirklich so ganz klassisch, wie es halt vielleicht auch bei vielen heute noch so verankert ist, ja, das sind ja alles nicht wirklich Probleme. Ich wusste ja so objektiv betrachtet, ich bin trotzdem Fußballer, ich bin in einer sehr privilegierten Lage und ist jetzt, glaube ich, nicht richtig, wenn ich jetzt darüber mich lamentiere und mich beschwere. Und als ich dann verstanden habe und begriffen habe, dass ich in meiner eigenen Welt auch Probleme haben darf und dass ich nicht den Fehler machen darf, meine Probleme mit anderen Problemen zu vergleichen, habe ich auch gemerkt, dass es mir unglaublich gut tut, sich dann zu öffnen. Also diesen Schritt zu gehen, eine objektive Instanz dazu zu schalten und zu sagen, dir öffne ich mich jetzt und dir sage ich jetzt wirklich, wie geht es mir. Das hat mir unglaublich geholfen und hat dazu geführt, dass ich halt einfach meine Gedanken, weil manchmal haben wir uns auch getroffen und haben einfach nur über meine Gedanken und über meinen Alltag geredet. Da ging es also gar nicht um Strategien, um Mechanismen, um Mantren. Es ging einfach nur darum, dieser Person, die halt keine Wertung hat und die nicht meine Gedanken bewertet, zu sagen, wie fühle ich mich gerade? Und das hat teilweise schon wirklich so zu einer Kanalisierung geführt und einfach dieses Ventil geöffnet, was ich brauchte.
Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Und ein kurzfristiger Effekt war oder mittelfristiger Effekt war, dass du dann eben auch auf dem Platz besser performen konntest. Ein langfristiger war natürlich, dass du auch genau dieses Wissen jetzt hast und auch ganz, ganz viel Wissen über dich. Wir machen jetzt mal einen Zeitsprung. Wir haben jetzt gerade ganz viel im Damals gesprochen. Wann ging es dir denn zuletzt so richtig scheiße?
Ich glaube, so richtig, richtig dreckig ging es mir zum letzten Mal, als ich Ja, als ich meinen Mannschaftskollegen auf dem Boden gesehen habe, ich glaube, du kannst dich an die Szene erinnern. Wir hatten damals, vielleicht einmal um den Kontext auch zu beschreiben, wir hatten damals 8 Spiele in Folge gewonnen, waren Zweiter und hatten den Tabellenersten zu Gast, nämlich Inter Mailand. Haben uns alle unglaublich auf dieses Spiel gefreut, weil wir uns das halt verdient hatten, auch durch unsere Leistung. Und Florenz war jetzt auch nicht, ist jetzt nicht immer Zweiter, das heißt, es war schon wirklich eine richtig geile Stimmung. Jeder hat sich auf das Spiel total gefreut und hatten dann das Abendspiel. Und ja, ich glaube, in der 20. Minute oder in der 18. Minute habe ich auf meiner Seite einen Einwurf. Und als ich nach links gucke, um zu schauen, wen ich anspielen kann, sehe ich nur, wie mein alter Mannschaftskamerade Denzel Dumfries zu meinem Mitspieler rennt, der auf einmal am Boden liegt. Ich habe aber gar nicht gesehen, wie das zustande gekommen ist, dass er auf einmal da am Boden lag. Und sehe auf einmal nur ganz viel Panik, weil Denzel dann und auch Hakan, die haben beide dann gesagt, Ärzte, wir brauchen Ärzte, wir brauchen Ärzte. Und weil ich ja eben, weil das auf meiner Seite passiert ist, Edo war quasi mein Flügelspieler, war ich relativ nah dran. Das heißt, ich bin natürlich auch sofort zur Szenerie gesprintet und habe halt da etwas gesehen, was ich ehrlich gesagt wahrscheinlich auch nie wieder vergessen werde, weil so gefühlt habe ich da tatsächlich in Augen eines toten Menschen geschaut, so heftig muss ich das sagen. Da war wenig Leben noch drin und dieses Bild, das hat sich halt so verfestigt und so eingeprägt in meinen Kopf, dass ich ja, es schon sagen muss, dass es das Schlimmste ist, was ich je so gesehen habe, weil mir das so vor Augen geführt hat, wie zerbrechlich unsere Welt dann doch sein kann. Ich meine, wir sind alle Fußballprofis, wir werden jeden Tag gecheckt. Wir kriegen Tests zur Herzfunktion, wir kriegen Leistungstests. Also ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, bei der man besser kontrolliert wird und regelmäßiger kontrolliert wird als wir. Und trotzdem liegt da ein 22-jähriger Mann auf einmal am Boden, hat einen Herzinfarkt und kämpft mit seinem Leben. Und das war nicht sofort, aber dann natürlich, als er dann abtransportiert wurde und wir gebankt haben und irgendwann kam dann die Nachricht, okay, er wird schaffen, er ist jetzt zwar im künstlichen Koma, aber er wird durchkommen. Natürlich war das eine riesen Erleichterung und trotzdem ging bei mir da ein unglaubliches Kopfkino los. Ich habe mir sehr, sehr viele Fragen gestellt. Ich habe mir wirklich immer gedacht, ich bin so, ja, ich bin, was die Gesundheit angeht, total gesegnet. Ich werde immer kontrolliert, ich mache regelmäßig Sport, ich ernähre mich gut, ich schlafe gut und trotzdem sehe ich da einen Mannschaftskameraden, dem es ja genauso geht wie mir, der sogar noch jünger ist, der dann einfach da zusammenbricht. Das hat wirklich so dazu geführt, dass ich mir dachte, ey, man muss wirklich wahrscheinlich noch viel, viel mehr wertschätzen, was man hier gerade für ein Leben führt. Und vor allem muss man sich diese Tatsache bewusst machen, dass das Leben halt auch ganz, ganz schnell eine andere Richtung einnehmen kann. Und das war, glaube ich, wirklich der Moment, wo es mir zuletzt am dreckigsten ging und ich glaube, viel dreckiger kann es einem Menschen dann auch nicht so wirklich gehen, auf mentaler Ebene gesprochen dann jetzt.
Bevor wir da auch nochmal drüber sprechen, wie sich das entwickelt hat, vielleicht nochmal kurz zur Situation. Eduardo Bove ist eben auf dem Platz, hatte diesen Herzinfarkt. Der Krankenwagen konnte auch nicht richtig aufs Feld fahren, also es gab auch da noch große Hektik. Du konntest nur da sein, konntest im Grunde aktiv eigentlich nichts tun, sondern nur dem Ganzen zuschauen und warst dem so total passiv ausgesetzt. Aktuell ist die Situation aber so, es geht ihm besser, oder?
Es geht ihm besser, es geht ihm sogar richtig gut. Das ist natürlich die allerwichtigste Nachricht. Er hat jetzt auch keine bleibenden Schäden hinterlassen. Er ist im Prinzip der Edo, den ich auch kannte sozusagen, was ja im Prinzip schon mal die beste Nachricht ist. Für ihn ist es natürlich gerade eine unglaublich schwere Phase, weil er ja, dadurch, dass er jetzt einen Defibrillator eingesetzt bekommen hat, nicht mehr hier in Italien Fußball spielen darf. Weil es da einfach diese Regel gibt, dass die Ärzte für einen die Verantwortung übernehmen. Das heißt, man übernimmt nicht selbst für sich die Verantwortung, sondern die Ärzte machen das. Und ein Arzt wird natürlich niemals die Verantwortung für ein Spieler übernehmen, wenn dieser einen Defibrillator eingesetzt bekommen hat. Und dementsprechend ist er halt gerade so ein bisschen ohne Aufgabe. Ich meine, der ist 22, der hat sein ganzes Leben lang dafür gekämpft, dass er Fußballprofi wird. Hat es dann endlich geschafft, hat sich über Rom dann zu Florenz hochgeackert und befindet sich jetzt in diesem Schwebezustand, wo er einfach nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Und deswegen weiß er, glaube ich, dass er froh sein kann, dass es ihm so gut geht und zeitgleich ist es jetzt keine ganz einfache Periode für ihn, selbstverständlich.
Ja, Absolut. Ich meine, also er wird höchstwahrscheinlich, wenn er weiter Fußballer bleiben will, dann wird er das Land verlassen müssen und wird sich einen anderen Verein eben im Ausland suchen müssen. Du kennst die Situation. Ich möchte aber gar nicht weiter mit dir über Edo sprechen. Mich interessieren drei Ebenen. Wie du damit umgegangen bist, wie ihr als Familie damit umgegangen seid und wie ihr als Mannschaft damit umgegangen seid. Weil du hast es schon beschrieben, ihr seid alle topfit, ihr macht das alles und trotzdem kriegt man ja immer wieder mit. Ich glaube, es ist ein bisschen wie so bei Haiattacken. Wenn dann sowas auf dem Fußballfeld passiert, dann bekommt man das mit und man hat das Gefühl, das passiert nur da und permanent. Mhm. Ich glaube, so häufig ist es dann doch nicht, dass Leute zusammenklappen auf dem Feld. Das war jetzt ein bisschen einfach formuliert, aber dass sie zusammenbrechen und ja. Aber es passiert eben. Und das ist, gerade wenn das so aus dem Nichts passiert, dann muss das doch mit einer irren Angst verbunden sein. Nicht nur für dich, sondern auch eben für deine Familie, die zu Hause sitzt und dich jedes Mal zum Training und zur Mannschaft und zum Spiel fahren lässt.
Ja, absolut. Ich glaube, die ersten beiden Ebenen, die kann man gar nicht so voneinander trennen. Also wie ich das selbst verarbeitet habe, das geht sehr stark damit einher, wie das auch wir als Familie so ein bisschen verarbeitet haben. Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Wir haben auch sehr offen darüber gesprochen. Ich kann mich an ein Gespräch mit Rabea erinnern, wo ich ihr dann auch so gesagt habe, ganz ehrlich, Schatz, guck mal, wie oft ich einfach vielleicht so ein bisschen angeschlagen in ein Spiel reingehe, wo ich mir eine Ibo reinfetze, um irgendwie spielen zu können, wo ich eine leichte Erkältung habe und spiele. Einfach nur, weil man ja nur an den Moment denkt. Man denkt ja nicht an irgendwelche Konsequenzen, sondern man denkt nur daran, nein, das ist jetzt ein Serie A-Spiel. Ich will dieses Serie A-Spiel jetzt unbedingt spielen und wenn mir dann eine Pille hilft, dann mache ich das halt. Also wie oft das passiert ist, und das passiert ja nicht nur bei mir, das ist ja der Alltag jeden Fußballprofis oder generell jeden Top-Athleten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wenn man sich das dann nochmal so bewusst macht, dass man schon sehr, sehr oft eigentlich gespielt hat, obwohl es vielleicht aus gesundheitlicher Sicht nicht so wirklich angezeigt war, dass man jetzt hier spielt, dann hinterfragt man schon einige Sachen. Und mir hat es total geholfen, mit Rabea darüber zu sprechen, einfach meine Gedanken zu teilen. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch nochmal mit meiner Psychologin drüber gesprochen, auch ihr, aber ohne, dass ich da irgendwie jetzt Gott weiß, was für eine Therapie machen wollte, sondern ich wollte auch ihr einfach wieder, da sind wir wieder bei der objektiven Instanz, ich wollte ihr einfach nur mal so erzählen, wie ich das erlebt habe und was da so in meinem Kopf so abgegangen ist. Das hat mir halt total beim Verarbeitungsprozess geholfen. Und dann kommt halt eben diese dritte Ebene dazu, die du auch angesprochen hast. Und das war vielleicht so die mit der größten Wirkung, nämlich wie haben wir das als Mannschaft verarbeitet. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt das Allerwichtigste, dass wir halt so alle in einem Boot saßen. Dass wir alle in einem Boot saßen, dass wir natürlich alle im Prinzip dasselbe durchgemacht haben und somit halt auch zusammenstehen konnten. Das war, glaube ich, sehr gut, dass wir zu dem Zeitpunkt auch sehr viele Spiele hatten, also quasi tagtäglich zusammen waren. Wir konnten miteinander reden. Der eine hat mehr geredet, der andere hat weniger geredet, aber trotzdem waren wir halt zusammen und wir wussten, in dieser Gruppe haben wir jetzt gerade genau die gleichen Gedanken und gleichen Gefühle. Und wenn man in so einer Gruppe einfach unterwegs ist, da braucht es gar nicht dann viel Gerede oder viele, die dann irgendwie die Stimme erheben, sondern da reicht es dann auch. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag. Wenn man einfach zusammen ist und wenn man einfach mit Menschen Zeit verbringt, die dieselbiges erlebt haben wie du. Und das war sicherlich auch eine ganz, ganz wichtige Ebene in der Verarbeitung.
Ja, also es klingt immer so scheiße, wenn man sagt, das schweißt einen zusammen. Aber letztendlich, wenn man guckt, wie entstehen Identitäten, wie entstehen wir, wir entstehen aus Erlebnissen und aus Erinnerungen. Und Gruppen und Gruppendynamiken entstehen genau aus Erlebnissen und aus Erinnerungen. Und so ist natürlich das auch ein Erlebnis, was man geteilt hat und eine Erinnerung, die man geteilt hat, die einen unweigerlich zusammenspeist und zusammenhalten lässt, wenn man denn eben zulässt, dass man gemeinsam darüber spricht oder eben nicht nur Blicke austauscht, aber eben weiß, dass man das Gleiche erlebt hat und auch einordnen kann. Trotzdem war es natürlich in dem Fall so, es hat gar nicht lange gedauert, ein paar Wochen später gab es eine ganz ähnliche Situation mit einer ganz anderen Ursache. Das wusstet ihr in dem Moment aber nicht. Moise Kean lag plötzlich am Boden.
Ja, bei dem Spiel war ich gar nicht dabei, da war ich gelb gesperrt. Das heißt also, ich habe das auch nur wie ein normaler Zuschauer in Anführungszeichen vorm Fernseher verfolgt, habe das dann nachher von den Jungs erfahren, dass er wohl einen Schlag auf den Kopf bekommen hat in einem Zweikampf zuvor und 2-3 Minuten später irgendwie zu einem Sprintduell angesetzt hat und sich dann alles gedreht hat und er dann auch eben sein Bewusstsein für einen kurzen Moment verloren hat. Also dass solche zwei natürlich nicht zu vergleichenden Sachen, man muss da schon aufpassen, das eine hatte jetzt nichts mit dem anderen zu tun, weil das war jetzt nicht so wirklich, also das, was Mois passiert ist, ist auch unglaublich schlimm und tragisch, aber es war jetzt nicht so dramatisch wie die Situation von Edo, das muss man schon dazu sagen. Und dennoch sieht man zum zweiten Mal in der Saison, wie, ja, wie im Prinzip ein Bruder, wie ein Teamkollege zu Boden fällt, bewusstlos ist und kriegt diese Halskrause angelegt und wird mit dieser Trage vom Platz getragen und man fragt sich, das kann nicht wahr sein. Wie viel müssen wir denn noch ertragen diese Saison? Also ein Erlebnis ist ja schon mehr als genug und ein zweites Erlebnis, ja, das sind einfach Momente, wo einem die Sprache so ein bisschen fehlen, wo man sich fragt, warum ausgerechnet und was ergibt das jetzt für einen Sinn so, ne? Ich meine, du kannst dich an die Folge mit Eno erinnern, wo wir genau dieses Thema halt lang und ausgiebig besprochen haben, weil er eben der Meinung ist, dass es da eine Instanz gibt, die das für einen möchte. Und ich habe dann eben gesagt, dass ich diese Instanz nicht in mir habe. Das heißt also, ich glaube da nicht dran, dass es irgendwas Höheres gibt, das für einen eben so ein bisschen entscheidet, was jetzt gut oder schlecht für einen ist. Und mir fällt es halt dann, wenn ich das dann wieder auf diese Situation übertrage, so unglaublich schwer, dann ja, sagen zu wollen, ey, da ist jetzt irgendwas Größeres, dass das für uns als Mannschaft möchte, dass wir solche Situationen durchstehen, weil wir irgendwie vielleicht noch enger zusammenwachsen oder weil es uns als Mannschaft gut tut. Ich tue mich einfach schwer, das so zu sehen. Und deswegen, ja, zwei solche Situationen in einer Saison sind definitiv zwei zu viel.
Ja, du sprichst das Gespräch mit Enno an. Das hatte ich tatsächlich hier auch noch auf dem Zettel, dass wir mal drüber reden, was uns eigentlich beeindruckt hat in den Folgen, die wir bisher aufgezeichnet haben. Man muss dazu sagen, wir sprechen gerade Anfang März. Wir haben unsere erste Aufzeichnung Ende Oktober gemacht und dann immer wieder schon mit Gästen gesprochen und machen unser erstes Gespräch jetzt quasi auch zum Teil schon im Rückblick auf Folgen, die stattgefunden haben. Das heißt, wir wissen so ein bisschen, was eigentlich in unserem Podcast passieren wird in den nächsten Wochen. Und ja, Enno, Rapper über Nacht, mehr oder weniger, und da stimmt es wirklich, berühmt geworden, riesen Hype gehabt, dann aber auch ähnlich schnell abgestürzt, weil er eben mit dem Erfolg, mit dem Geld und mit vielem, was dazugehörte, mit der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nicht umgehen konnte. Und der ja auch eine Therapie gemacht hat, verschiedene Therapien gemacht hat, und der Mensch, der ihm am Ende helfen konnte, war ein Geistlicher. Ich weiß noch, was für mich gerade in dem Gespräch beeindruckend war, wir sprechen ja auch immer wieder über Ängste, und als wir mit Enno drüber gesprochen haben, was waren deine größten Ängste als Kind, und seine größte Angst war im Gegensatz zu vielen anderen Dunkelheit, Einsamkeit, alleine sein und so weiter, war halt, dass ich abgeschoben werde. Und das war so ein Moment, wo ich auch zum ersten Mal gemerkt habe, okay, der Podcast, den wir hier machen, das ist wirklich nicht einfach nur ein Interview, ein Laber-Podcast, sondern das ist ein Podcast, der auch uns in manchen Momenten herausfordert, weil ich bei uns beiden gemerkt habe, okay, das hat uns gerade ein bisschen die Sprache verschlagen.
Ja, das ging total unter die Haut, wo er eben davon erzählt hat, dass er einfach als Kind so Sachen, die für uns selbstverständlich sind, einfach nicht hatte, und dass er total traurig über Dinge waren, die für uns so Grundvoraussetzungen im Leben sind. Und mir ging es in sehr vielen Gesprächen tatsächlich so, dass ich oftmals Gänsehaut hatte, dass ich sehr, sehr nachdenklich wurde nach den Erzählungen unserer Gäste. Ich erinnere zum Beispiel auch an unser Gespräch mit Güni, mit Christian Günther, der über seine unglaublichen Schicksalsschläge berichtet hat, nämlich einmal über die Krebsdiagnose seiner Frau und wie sie damit umgegangen sind. Und dann halt eben auch über den Fastverlust seines Armes, der dann eben auch den Aus seines Traumes als Fußballprofi bedeutet hätte. Das waren so Geschichten, wo einem wieder bewusst geworden ist, wie schnell das doch dann alles geht und wie tatsächlich, wie dankbar man auf der anderen Seite auch sein darf, wenn eben alles normal ist, ne? Das ist ja immer das, was wir Menschen auch so verurteilen. Ja, es ist alles nur normal, aber dass alles normal ist und dass eben halt gerade keine Krankheit da ist und dass es allen gut geht, das ist ja ein Zustand, der total erstrebenswert ist und den wir auch, glaube ich, noch mehr wertschätzen sollten. Und ich glaube, diese ganzen Gespräche, Nils, das eint uns, glaube ich, dann, haben dazu geführt, dass wir uns noch viel mehr ja bewusst machen konnten, wie dankbar man teilweise eigentlich sein kann, weil die Geschichten waren teilweise dann schon echt sehr, sehr hart.
Gleichzeitig natürlich soll es jetzt auch nicht so klingen, als wenn wir die ganze Zeit nur Betroffenheitsgespräche geführt haben und danach total Depri und dann nach Hause gekommen sind, sondern im Gegenteil. Auch darum geht es ja, über die Dinge zu sprechen, aber auch einordnen zu können und dann auch locker und leicht über diese Dinge zu sprechen. als ich Günni fragte, was denn jetzt eigentlich mit seinen 3 Zentimeter Knochen passiert ist, ob er die irgendwie aufbewahrt hat und die im Wohnzimmer hängen. Ich glaube, er meinte, er hat die jetzt irgendwie eingerahmt für Halloween oder was.
Ja, genau.
Aber wir hatten ja zum Beispiel auch Christina Vogel zu Gast, bei der eben alles schief gelaufen ist, die Olympiasiegerin im Bahnradfahren war und dann einen Unfall hatte und jetzt im Rollstuhl sitzt und querschnittsgelähmt ist, wo man eigentlich denkt, okay, das wird jetzt ein hartes Gespräch, und am Ende sind wir rausgegangen und haben gefühlt total viel Kraft von Christina mitgenommen und Tipps mitgenommen, so, ey, okay, wie kann man auch mit harten Schicksalen gut durchs Leben kommen, und wie kann man, also die hat uns einfach mit ihrer guten Laune so krass angesteckt. Tim Bensko, wo wir, glaube ich, einen Gesprächsleitfaden hatten, der uns irgendwie mit 20 Fragen durch unsere Stunde führen sollte, und am Ende haben wir zwei abgehandelt und haben ansonsten nur rumphilosophiert. Und das Schöne ist ja auch immer, wir lassen uns auch von unseren Gästen Ratschläge geben. Ich erinnere mich an zwei Momente, wo ich dir ganz stark angemerkt habe, oder an zwei Gespräche, wo ich dir ganz stark angemerkt habe, okay, jetzt müsste Robin eigentlich gerade Notizen machen und mitschreiben. Das war einmal Johannes B. Kerner und einmal Paula Hartmann. Kannst du dich an eine Situation da jetzt spontan erinnern oder an einen Satz, den du einfach für dich mitgenommen hast?
Ja, bei Johannes B. Kerner, das war ja dann eher so eine umgedrehte Therapiestunde quasi, Nils.
Ja, wirklich.
Da hat er ja mehr uns therapiert, als es andersrum war. Aber in dem Kontext ging es halt um das Thema Kinder und um die Angst eben darum, dass man nicht so wirklich weiß, was macht man richtig und was macht man falsch, wie viel Liebe muss man geben, wo sind aber auch die Stellen, wo man vielleicht mal loslassen muss. Und da hat er eben aus seiner Erfahrung berichtet und hat erzählt, wie er das gemacht hat und wie er das hinbekommen hat. Und das hat mich halt total, ja, begeistert und fasziniert, mit welcher Erfahrung, Lebenserfahrung er halt auf diese Zeit von sich als Vater zurückschaut. Und davon habe ich unglaublich viel mitgenommen. Bei Paula ging es um sehr viele Themen. Ich weiß noch, dass das Gespräch sehr intensiv war, auch für mich, weil ich unglaublich viele Parallelen von meinem Geschäft zu ihrem Geschäft feststellen konnte. Und wir haben uns da so ein bisschen immer die Bälle hin und her geworfen. Und ich konnte tatsächlich echt, ja, viel mitnehmen, weil sie doch Strategien entwickelt hat, um vor allem im privaten Leben sehr, sehr gut klarzukommen. Wo ich mir teilweise die Frage gestellt habe, habe ich das damals richtig gemacht, dass ich entscheide, okay, zwischen Robin, dem Fußballer, und Robin, der Privatperson, gibt es keinen Unterschied. Da hat Paula zum Beispiel einen ganz anderen Zugang gehabt, und ich denke heute noch darüber nach, ist das nicht vielleicht die bessere Entscheidung, oder wäre das nicht vielleicht die bessere Entscheidung gewesen für auch meine Karriere, weil ich doch manchmal sehr, sehr gelitten habe unter dieser Diskrepanz, die es eben bei mir nicht gab zwischen der Person der Öffentlichkeit und der Privatperson Robin. Und das waren echt viele, viele Momente, wo es mir so ging.
Also, wir freuen uns, dass der Podcast jetzt endlich rauskommt. Vielleicht zum Abschluss Fragen, die wir auch unseren Gästen immer wieder stellen. Wir waren ganz am Anfang beim Gespräch eigentlich schon ziemlich genau an dem Punkt. Was brauchst du zum Glücklichsein, Robin?
Mittlerweile kann ich das, glaube ich, relativ einfach runterbrechen, und es klingt banal, aber es ist tatsächlich die volle Wahrheit, und das sind Familie und Freunde. Viel mehr brauche ich nicht, und eigentlich brauche ich nichts mehr als das. Wenn dann noch sportlicher Erfolg dazukommt, beziehungsweise beruflicher Erfolg, dann bin ich ein noch glücklicherer Mensch. Aber mittlerweile bin ich wirklich vollkommen, wenn es meiner Familie und meinen Freunden gut geht und ich sie so nah wie möglich bei mir habe. Wie geht's dir da?
Ja, bei mir ist es tatsächlich meine Kinder, auch meine Frau. Und ganz, ganz blöd gesagt, ich hatte das große Glück, dass ich eine Mama habe, die sehr, sehr, sehr viel Zuneigung zu allen Menschen hat, die einfach wahnsinnig viel Liebe in sich trägt und die auch immer wieder ausgedrückt hat. Und das hat mich sehr geborgen aufwachsen lassen, aber ich habe manchmal das Gefühl, in meinem Erwachsenenleben ist es so, dass ich das immer noch sehr, sehr viel brauche. Also ich brauche immer noch tatsächlich zum Glücklichsein viel Körperkontakt und viel Lob.
Nils, also heute die Folge hast du sehr, sehr gut gemacht. Guck an, da sind wir doch direkt beim Thema. Deswegen, ich würde sagen, ich glaube, die Gäste wissen jetzt so ein bisschen, was sie erwartet, welche Gäste sie erwarten, worum es geht. Nämlich nicht nur darum, dass alles blöd ist und dass es nur schlechte Zeiten gibt, sondern eben einfach auch um die Sensibilisierung dieses Themas und darum, dass es eben aus den schlechten Phasen auch immer wieder gute Phasen entstehen können und dass es eben wichtig ist, aus diesen schlechten Phasen zu lernen und da was mitzunehmen. Und da hoffen wir einfach, dass diese Gespräche euch dabei helfen werden, vielleicht auch eigene Probleme besser angehen zu können, weil in den Podcasts, in den verschiedenen Folgen werdet ihr wirklich sehr, sehr viele auch Tipps hören, die ihr vielleicht für euer eigenes Leben anwenden könnt. Und all das einfach zu dem Zweck, liebe Leute da draußen, dass wir es endlich schaffen, über mentale Probleme zu reden und dass wir auch endlich mal akzeptieren, dass es okay ist, sich auch mal schlecht zu fühlen und dass es okay ist, dass es einem auch mal scheiße geht und dass man dafür nicht verurteilt wird, sondern im Gegenteil, dass einem von der Gesellschaft dann die Hand gereicht wird und einem geholfen wird. Das wäre so unser Appell zum Schluss unserer Folge hier. Und somit würde ich sagen, lieber Nils, wünschen wir allen da draußen ganz viel Spaß bei den hoffentlich inspirierenden Folgen.
Robin, ich freue mich auf die nächsten Wochen und auf die nächsten Folgen. Danke dir.
Danke dir ebenso, lieber Nils.
So, das war's. Wie geht's mit Robin Gosens? Mit dieser Erklärungsfolge sind übrigens auch schon unsere ersten beiden regulären Folgen an den Start gegangen, mit Enno und mit Christian Günther. Hört da gerne mal rein. Beim nächsten Mal in 2 Wochen ist dann Johannes B. Kerner zu Gast. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast und überall, wo ihr so unterwegs seid. Folgt uns gerne auf Insta, auf LinkedIn und auf allen anderen Plattformen. Jetzt aber erstmal eine schöne Woche. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Marco von Felten. Sounddesign Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.